Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Dieses Wochenende geht's los, erste, zweite, dritte Liga, der volle Spielbetrieb zumindest für einige Wochen. Und auch wenn das natürlich der Hauptfokus dieses Podcasts ist, der Vereinsrugby, der Liga Rugby, kommen wir natürlich nicht umhin, bei der WM in Frankreich auch über die WM oder die Weltmeisterschaft N zu sprechen. Dazu gleich mehr. Heute natürlich erstmal, beziehungsweise heute Montag, die unschönen Nachrichten, dass Romain Tamac sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat und entsprechend die WM verpassen wird, fängt natürlich gut an. Wir haben letzte Woche ja schon drüber gesprochen, dass für Toulouse das eine recht schwere Saison wird. Gab ja jetzt die traditionelle Trainerumfrage. Toulouse wird zwar unter die Top 6 gezählt, aber gehört nicht zum Kreis der Titelfavoriten. Alle wissen, dass es für Toulouse eine sehr harte Saison wird, eben aufgrund dieser Situation. La Rochelle wird als Meister getippt von den Trainern der Liga, was in der Form wenig überraschend ist. Eine Sache, die ich sehr spannend finde, ist, dass 6 der 14 Trainer Po als Relegationsteilnehmer getippt haben. Hatten wir auch so ein bisschen drüber geredet, dass das durchaus nie so überraschend wäre. Aber gut, zu all den Dingen können wir natürlich dann nächste Woche mehr sagen. Ich freue mich sehr darauf, endlich wieder richtig über Rugby zu reden. Das wird schön, nicht nur über Testspiele oder Spekulationen. Aber da das hier ja nun mal kein, sagen wir mal, allgemeiner Rugby-Podcast ist, bei dem ich natürlich den Hauptfokus dann jetzt auf die WM legen würde, wäre das dieser Art Podcast, weil das ist ja nicht. Der Fokus dieses Podcasts ist Club-Rugby, Vereins-Rugby. Und auch wenn wir die WM nicht komplett ignorieren können, möchte ich vorher eine kleine Brücke schlagen, denn im September, zeitgleich zu der, in Anführungszeichen, regulären WM, findet ja auch die WM der Amateure statt in Frankreich. Und darüber wollte ich vorher ein kleines bisschen was erzählen, weil das ist sicherlich sehr spannend. Ich werde wahrscheinlich die zweite Septemberhälfte in Frankreich sein, nicht zu WM-Spielen fahren, sondern zweite, dritte, vierte Liga, mal gucken, was da geht. Ich werde nicht allzu viel Zeit für Rugby haben, in aller Fairness. Müssen wir mal schauen, aber wenn ich WM-Spiele gucke, wird das hier die Amateur-WM sein. Finde ich dann deutlich spannender, wenn ich ehrlich bin. 20 Amateurteams aus der ganzen Welt, 18 Teams aus Ländern, die auch an der WM teilnehmen und dazu dann noch USA, ein Team aus den USA und ein Team aus Algerien, nicht vertreten, sagen wir, von den WM-teilnehmenden Teams, sind Vereine aus Namibia und Portugal, wie gesagt, dafür USA und Algerien, was ja durchaus Sinn ergibt. Aber ansonsten sind alle dabei. Bevor wir kurz zum Gastgeber kommen, einmal kurz, kann man ja kurz drüber reden. Ich kenne diese Teams natürlich alle nicht. Te Avamatu aus Neuseeland, Brescia aus Italien, Cobs aus Chile, Bejaia aus Algerien, Yamathia aus Fiji, Devebi aus Georgien. Man, der Aussprache ist wahrscheinlich in allen Fällen komplett falsch. Kamaishi Iwate aus Japan, die Southern Lions aus Australien, GFP aus Rumänien, wie gesagt, meine Aussprache könnte schwierig sein, La Capi aus Samoa, Hamilton Seapoint aus Südafrika, Ennis aus Irland, Rugby, der Rugby-Club aus England. Da hat tatsächlich das gastgebende Team letzte Saison oder letztes Jahr schon mal ein Testspiel gemacht, allerdings gegen die Uni. Kommen wir noch zu Kulumutua aus Tonga, Clandaf aus Wales, Auburn Lawn aus Schottland, die Rhinos aus den USA, Carrasco Polo Club aus Uruguay, Roldan aus Argentinien und der Rugby Club Dinoa aus Frankreich, das gastgebende Team, Digne-les-Bains, ein Achtligist, wenn ich es richtig im Kopf habe, wird Frankreich vertreten. Das Ganze, für die, die sich mit französischer Geografie nicht so ganz auskennen, in der Provence. Die Spielorte sind in der Gruppenphase Port-de-Bouc, ein vergleichsweise junger Ort, knapp 200 Jahre alt nur, wurde erst im Zuge der industriellen Revolution und nach der französischen Revolution als der Hafen von Arles gegründet. Arles selbst, auch Austragungsort, ein sehr schöner Ort, ein sehr spannender Ort, kann ich in jedem Fall empfehlen, ist in der Nähe von Avignon. Haben tatsächlich mal Zweitliga-Fußball gespielt als Arles Avignon. Fun Fact am Rande. Und vielleicht euch bekannt als die Van Gogh-Stadt. Die Hälfte der Gemälde von Van Gogh war von der Stadt Arles inspiriert. Er hat dort auch lange gelebt und auch eine eigene Villa gehabt. Der dritte Spielort der Gruppenphase ist Saint-Raphaël-d'Olevar. An sich ein unspektakulärer Ort, dadurch vielleicht bekannt, dass sie Erstliga-Handball bei den Männern spielen, haben dort auch schon mittlerweile ist es bestimmt einige Jahre her, dass sie mal, ich glaube gegen die Füchse sogar, einen europäischen Titel geholt haben. Ja, nicht so lange her. Ich kann mich aber auch komplett irren. Handball ist nicht so ganz mein Ding, wenn ich hundertprozentig ehrlich bin. Aber ich kann mich erinnern, dass sie da mal zumindest im Final Four waren, aber ich könnte schwören, dass sie vielleicht sogar was gewonnen haben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ansonsten ein netter, aber unscheinbarer Ort. Und dann der vierte Spielort der Gruppenphase, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Auch ein netter Ort, ein sehr kleiner Ort, aber allzu viel gibt es darüber nicht zu sagen. Die Halbfinals werden dann in Sisteron-Manosque gespielt. Sisteron bekannt als die Tür zur Provence. Ansonsten ist da nicht allzu viel drüber zu sagen. Netter kleiner Ort. Manosque, muss ich sagen, sagt mir gar nichts, wenn ich hundertprozentig ehrlich bin. Hier steht in der Beschreibung nur, dass vor Ort Wein und Oliven produziert werden. Ich sag mal, das trifft auf 90% der Orte in Südfrankreich zu. Von daher schwierig zu sagen. Die Finalspiele in jedem Fall in Digne-les-Bains, ein sehr netter Ort. Solltet ihr dorthin kommen, schreibt mir gerne, ich kann euch eine Bäckerei empfehlen. Französischer Croissant-Meister von 2022 hat dort seine Bäckerei. Entsprechend gut könnt ihr dort essen. Aber ich möchte hier im Podcast ja nicht zwangsläufig unnötig und unbezahlte Werbung vor allem machen. Aber sollte es euch dorthin verschlagen, schreibt mir gerne. Man kann dort sehr gut essen. Ansonsten ein netter Ort, einfach mitten in den Bergen. Versuche mich gerade zu erinnern, ob das dort war, wo auch mal die Burg groß angeleuchtet wurde, was sehr schön war. Aber sehr nett, sehr nett. Außerdem einer von zwei Rugby-Kreisverkehren in Frankreich, die mir bekannt sind. Kreisverkehre sind ja oftmals sehr schön dekoriert in Frankreich. Und Kreisverkehre gibt es in Frankreich ja noch und nöcher. Und einer davon am Ortseingang von Digne-les-Bains, tatsächlich glaube ich erst für diese Amateur-WM eingerichtet. Der zweite ist in Béziers, tatsächlich, der ist schon deutlich runtergekommen, der steht schon etwas länger da, aber ich kann mich erinnern, dass wir gefühlt bei allen Heimfahrten hat der Bus dort Halt gemacht, damit die angetrunkenen Verbinder versuchen können, Goal zu kicken. Ansonsten schimpft sich Digne-les-Bains auch die historische Hauptstadt des französischen Lavendels. Lavendel ja generell ein großes Thema in Frankreich. Vor ein paar Tagen erst die große Lavendel-Parade in der Stadt. Dort gibt es jedes Jahr einen großen Umzug. Generell viele Hauptstädte, Menton zum Beispiel, was auch nicht so weit entfernt ist, schimpft sich die Welthauptstadt der Zitrone. Kann ich natürlich nicht beurteilen, ich bin kein Zitronenexperte. Was ich sagen kann, ist, dass die Zitronennudeln, die sie dort historisch fabrizieren, also normaler Zitronenteig mit eben Zitrone hinzugefügt, das schmeckt schon spektakulär, muss ich sagen. Also das fand ich schon echt nett. Ja. Aber gut, wollte das zumindest einmal grob umrissen haben. Zum einen, weil ich denke, dass das eine sehr schöne Angelegenheit ist. Und zum anderen, weil ich hoffe, selbst da zu sein. Von daher wollte ich da zumindest ein bisschen drüber geredet haben. Ist alles noch so ein kleines bisschen in der Luft. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, weil es ja aktuell bei mir so die ein oder andere Veränderung gibt. Aber das müssen wir dann mal schauen, wie es läuft. Aber das ist zumindest aktuell der Plan, da zumindest das ein oder andere Spiel zu sehen. Aber müssen wir gucken, ne? Kommen wir zur WM. Und wir haben schon mal so ein bisschen, ich habe es mal schon mal so ein bisschen angerissen. Ich werde hier nicht groß über das Sportliche reden. Ich denke, da gibt es andere Podcasts auf Deutsch und Englisch, die sich damit ausführlich und kompetent befassen. Und da muss ich mich nicht unbedingt einreihen. Mein Gedanke für heute ist eigentlich mehr, nur ein bisschen auf die Geschichte, auf die WM, auf die Rugby-Geschichte der einzelnen Spielorte einzugehen, auf die Basislager, wenn man das so formulieren oder so nennen möchte. Das wäre eher meine Idee. Und am besten fangen wir da mal bei den Basislagern an. Und Argentinien bleiben in La Bole. Escublac, ein Ort am südlichen Rand der Bretagne, eigentlich schon ein kleines bisschen außerhalb der Bretagne, ergibt für sie aber natürlich Sinn, weil sie zwei Spiele in Nantes haben, was ja dann doch nicht allzu weit entfernt ist. Der Ort selbst ist eher dafür bekannt, auf dem, oder ich sag mal, am höheren Ende des preislichen Spektrums zu liegen, gilt als luxuriöses Seebad, hat entsprechend eine gute Seeanbindung vermutlich auch, aber eine gute Zuganbindung nach Paris. 2,5 Stunden mit dem TGV, das geht ganz gut. Von daher gibt es durchaus Sinn. Argentinien, wie gesagt, die beiden Spiele in Nantes, die letzten beiden gegen Chile und gegen Japan. Davor in Saint-Étienne und in Marseille. Das ist dann natürlich schon wieder eine etwas längere Reise, sagen wir es mal so rum. Apropos Saint-Étienne, dort bleibt Australien, was einfach auch sehr sinnvoll ist, spielen zweimal in Saint-Étienne, einmal in Lyon, was direkt nebenan ist offensichtlich. Für die, die es nicht wissen, Saint-Étienne immer noch Rekordmeister im französischen Fußball. Ja, PSG holt sehr stark auf, aber noch ist Saint-Étienne der Rekordmeister. Ich würde jetzt mal stark vermuten, dass Australien auch die Einrichtung von der AS Saint-Étienne nutzt. Im Rugby hinkt Saint-Étienne um einiges hinterher. Man muss im Fernsehen sagen, es ist halt auch kein riesiger Ort. Es ist kein kleiner Ort, 175.000 rum. Aber es ist natürlich kein riesiger Ort. Ich will nicht lügen, 2000, das ist eine gute Frage, wann haben sie denn in der zweiten Liga gespielt? 2009 vielleicht? Sport. Schauen wir mal auf Sport. Sport. So. Hat 2010, 2011 in der Pro Ligue gespielt. Naja, schon ein bisschen her. War auch keine besonders gute Saison. Eine aufgestiegen, direkt wieder abgestiegen. Liefen nicht so gut. Für den Fußballverein läuft es auch nicht gut, sind vorletzte Saison abgestiegen, haben sich mit Mühe und Not in der zweiten Liga gehalten, hatten auch ein bisschen Glück dabei, aber war schwierig, auch vermutlich sehr stark auf diese Einnahmen angewiesen. Die Frauen in der ersten Liga, aufgestiegen allerdings jetzt erst. Ansonsten Saint-Étienne aus Rugby-Perspektive nur mäßig interessant. Ein Champions Cup Halbfinale hat Clermont dort bestritten, ich glaube gegen die Saracens. Das muss 2014-15 gewesen sein, was dann danach das Finale war, gegen, dass sie in London gegen Toulon verloren haben, meine ich, dass es das ist. Aber nagelt mich bitte nicht drauf fest. Und ein spektakuläres Halbfinale der Top 14, was gegen Toulon war, das muss 2010 gewesen sein. Spektakuläres Spiel, das damals dann erst in der Verlängerung entschieden wurde. Ein tolles Spiel. Kann man auch immer noch auf YouTube sehen, empfehle ich sehr. Chile bleibt in Perogirec, ein Ort, der ebenfalls in der Bretagne liegt, diesmal definitiv darin. Chile müsste auch ja einige Spiele dort oben haben. Das können wir nochmal schnell nachschauen. Das würde für mich jetzt zumindest erstmal Sinn ergeben. Toulouse, Bordeaux, Lille. Ja, das letzte Spiel haben sie in Nantes. Also vielleicht ein bisschen außerhalb. Aber gut. Ich kann euch ehrlich gesagt nichts über diesen Ort erzählen. Wikipedia sagt, dass das der Ort ist, an dem der Vicomte Chagny im Phantom der Oper den Schal von Christine Daae aus dem Meer gefischt hat. aber da hört mein komplettes Wissen über diesen Ort auch schon auf und wenn wir ehrlich sind, wusste ich nicht mal das. Aber gut, es wäre auch überraschend gewesen, meine Chile sind ja als Vorletzte hinzugekommen und hatten dann ja nicht mehr so diese ganz große Auswahl an Orten, die noch zur Verfügung standen. Sag mal, es ist schon das, was ich überraschend finde, ist die große Zahl an Orten, die A, sehr abgeschlagen liegen und B, nicht unbedingt fantastische Sportstätten haben. Ja, der ein oder andere, aber im Großen und Ganzen nicht allzu viele tatsächlich, was ich überraschend finde. England bleiben in Le Touquet, das ist in Pas-de-Calais, ganz im hohen Norden. Ich kann ja mal pro forma gucken, ob sie auch in Lille spielen, was durchaus sein kann. Marseille, Nizza, ja, ein Spiel in Lille. Zwei Spiele in Lille, okay. Ja, das ergibt Sinn. Auf der anderen Seite muss man zusätzlich aber auch sagen, dass Le Touquet als englischer Ferienort einfach gilt. Also das ist ein Ort, der dafür bekannt ist, dass dort viele Engländer Urlaub machen. Ist halt ein Katzensprung entfernt. Sagt man das, ein Katzensprung? Ich glaube schon, sagt man, dass man das sagt. Also es ist viel näher ans englische Festland kommst du eigentlich nicht. Von daher, das sicherlich zumindest für die englischen Fans ein durchaus, im wahrsten Sinne des Wortes, eine naheliegende Entscheidung. Fiji bleibt in Lormont, hat nichts mit dem See in Schottland zu tun. Wobei, vielleicht schon. Es hängt jetzt davon ab, wie man es definiert. Es ist nach derselben keltischen Gottheit benannt, so wie ich es verstehe. Von daher kann man sagen, vielleicht hat es was mit Loch Lomond zu tun. Das kann ich jetzt aber, das ist sicherlich ein bisschen in einem gewissen Grad Ansichtssache. Ist unten in der Gironde, in der Nähe von Bordeaux, wo Fiji mindestens zweimal spielt. Genau, zwei Spiele in Bordeaux, eins in Toulouse. Toulouse natürlich, die streckt direkt die Straße runter, direkt um die Ecke. Von daher drei Spiele von vier innerhalb von zwei Stunden mit dem Auto zu erreichen, das ist ganz praktisch. Ansonsten nicht allzu viel über diesen Ort zu sagen. Hat natürlich den Vor- und Nachteil, dass es eben nach Bordeaux nicht allzu weit ist. Also man kann definitiv seine Abende irgendwo auch, sagen wir mal, etwas spaßiger verbringen als auf dem Hotelzimmer. Ne? Kann ein Vor- und Nachteil sein. Manchmal gibt es ja so die ein oder andere Geschichte, wie mit Big Ben Tamefuna, der das geschafft hat, in Japan 20 Kilo zuzunehmen, während der Leistungssport bestritten hat. Oder Samoa, die in 2015 in England fast 50.000 Pfund in KFC umgesetzt haben. Da gibt es ja durchaus die ein oder andere Geschichte. Von daher ist es dann vielleicht auch Fluch und Segen zugleich, in der Nähe einer Großstadt zu sein. Aber zumindest nicht direkt in der Großstadt. Frankreich bleibt nicht im eigenen Trainingszentrum. Man hat ja sein eigenes Trainingszentrum dort. Ansonsten ist Rueil-Malmaison dafür bekannt, dass dort das erste Schloss von Napoleon stand, das erste Schloss, in dem er gewohnt hat. Also vielleicht ein bisschen ein symbolischer Ort. Aber ansonsten natürlich der Vorteil, dass man sagt, okay, man ist immer noch in der Nähe von den Trainingsanrichtungen, man ist nicht allzu weit aus der gewohnten Umgebung entfernt. Und das ergibt dann durchaus Sinn. Und die andere Sache ist ja, Frankreich spielt ja an allen Ecken des Landes, dass man von Paris aus überall gut hinkommt. Das Auftaktspiel natürlich in Paris, aber danach geht's ja weiter nach Lille, was auch nicht so weit entfernt ist. Marseille und Lyon kommen dann noch. Das ist dann alles aber immer noch gut erreichbar, von daher ergibt das durchaus Sinn. Das ist ja ein wiederkehrendes Thema, dass man sagt, Logistik ist ein relevanter Faktor. Komischerweise nicht für Georgien, die sich auf der Ile de Ré einquartiert haben. Das ist eine Insel vor La Rochelle, nicht allzu gut angebunden tatsächlich. Man muss über eine ewig lange Brücke rüber und dann kommt man in die Nähe von La Rochelle und dann muss man nach La Rochelle fahren und von da aus geht es dann weiter. Es ist eine fantastische Insel. Die Insel selbst, auch natürlich ein sehr schöner Urlaubsort. Man kann von dort aus allerdings auch das Fort Boyard sehen, das ja vielleicht die ein oder anderen von euch aus der gleichnamigen Fernsehsendung kennen. Dort werden ja 350 Tage im Jahr verschiedene Sendungen oder die gleiche Sendung nur in verschiedenen Ländern gefilmt. eine Sache, mit der ich mich ganz gut anfreunden kann. Das Vorbaujahr wurde 20 Jahre zu spät eröffnet. War 20, ich glaube sogar deutlich mehr, wurde sogar 200 Jahre zu spät eröffnet. Hat das Hundertfache von dem gekostet, was es ursprünglich kosten sollte. Und als es fertig war, war es schon obsolet. Weil der Punkt war ja damals, dass man gesagt hat, da hat es ja die Ile de Ré und die andere Insel, dessen Name mir gerade entfallen ist. Und das Problem war, dass die englischen Schiffe zwischen diesen Inseln durchfahren konnten. Und deswegen hat man gesagt, okay, wenn die Kanonen nicht von der einen Seite zur anderen Seite reichen können, dann bauen wir eine Burg in die Mitte und dann kann man das aufteilen. Das Problem war, als die Burg fertiggestellt war, waren die Kanonen stark genug, um von einer Insel zur anderen zu schießen. Na, hat das wenig Sinn ergeben. La Rochelle, wir kennen es aus verschiedenen, mal aus dem Rugby-Kontext offensichtlich natürlich auch. Ansonsten natürlich der Ort der berüchtigten Belagerung, damals ja von den Engländern gehalten. Und dann von den Franzosen belagert, dort hat ja Musketier d'Artagnan, beziehungsweise damals war er, zu dem Zeitpunkt war er noch nicht Musketier, aber hat er sich bewiesen und wurde in die Musketiergarde aufgenommen. Was viele nicht wissen, d'Artagnan tatsächlich eine echte historische Figur, was sehr wild ist, weil wir vieles von dem, was in den Büchern passiert, basiert auf seinem realen Leben. Also er war tatsächlich enger Vertrauter und oberster General vom Sonnenkönig. Er war eng befreundet mit Kardinal Richelieu und sein Berater und einer der einflussreichsten Franzosen seiner Zeit. Und trotzdem gibt es nur ein Gemälde, bei dem wir vermuten, dass er darauf ist, ohne es genau zu wissen. Was heißt wir? Also die Historiker. Und man vermutet, dass er irgendwo in den Niederlanden gestorben ist bei einer Belagerung. Aber man weiß es nicht so genau. Keine Ahnung. Ja, ist wild. Ja, in jedem Fall kann ich das als Berliner sehr gut mitfühlen. Viel zu lange gedauert, viel zu teuer und eigentlich mit Öffnung veraltet. Es gibt mir die Hoffnung, dass wir den BER noch retten können, wenn wir da einfach 2-3 Tiger hinsetzen. Ich möchte das zumindest mal als Idee in den Raum geworfen haben. Naja, habe ich sehr gefühlt. Wie man heutzutage so schön sagt. Ich kann jetzt nur vermuten, dass Georgien auch die Trainingseinrichtung von La Rochelle mitnutzt. Weil auf der Ile de Ré gibt es, glaube ich, nicht allzu viel. Aber gut, wer weiß. Irland ist in Tours, in Zentralfrankreich. Tours gilt als das Hannover Frankreichs, in vielerlei Hinsicht. Genauso wie man sagt, dass in Hannover das deutscheste Deutsch gesprochen wird, wird in Tours das französischste Französisch gesprochen. Halte ich alles für Unsinn, aber gut, das ist das, was man sagt. Dafür ist es bekannt, aber genauso wie in Hannover ist dort auch nichts los. Es gibt einen Drittligisten im Fußball und deren Einrichtung nutzt Irland tatsächlich auch eine offene Trainingseinheit in deren Stadion, für die sich wohl schon 12.000 Leute angemeldet haben. Mal schauen. Italien ist in Bourgoin-Jallieu, dort natürlich das Zuhause des Drittligisten, dem CSBG. Das ja komplett renoviert wurde, sowohl Stadien als auch Trainingseinrichtungen. Man ist dort gut aufgehoben. Insgesamt hat man es sowohl von Italien aus natürlich nicht weit, aber dadurch, dass man ja sowohl in Saint-Étienne als auch in Lyon spielt, als auch in Nizza spielt, hat man es von dort aus natürlich nicht allzu weit irgendwo hin, beziehungsweise sie spielen ja sogar zweimal in Lyon. Für sie also A, sehr zentral und natürlich sehr gute Trainingseinrichtungen, also deutlich besser als viele andere Nation, würde ich jetzt mal behaupten. Japan wird in Toulouse bleiben. Spielen ja 2 Spiele in Toulouse, einmal gegen Argentinien und einmal gegen Chile. Von daher A, sehr zentral und B, natürlich mit sehr, sehr guten Trainingseinrichtungen. Das wollen wir auch im Fernsehen sagen. Namibien bleibt in Aix-les-Bains. Kann ich auch wenig drüber sagen, wenn ich ehrlich bin. Neuseeland hat sich in Lyon einquartiert, in den Trainingseinrichtungen vom Lou. Also entsprechend hochklassig die Trainingseinrichtung. Portugal sind in Perpignan, nutzen dort die Trainingseinrichtung von USAP. Oder? Ich bin gerade am Überlegen. Sind sie bei den USAP oder bei den Dragons? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Sind in jedem Fall in Perpignan, spielen zweimal in Toulouse, was nicht allzu weit entfernt ist. Aber ansonsten haben wir das Gefühl, schon ein bisschen abseits des Schusses. Da waren natürlich dann entsprechend die Letzten, die sich im Raum standen, die Diskussion war entweder, dass sie nach Perpignan gehen oder nach Béziers. Beides hat Béziers hätte fast sogar ein bisschen mehr Sinn ergeben, wenn nächste Saison ja 3 portugiesische Nationalspieler haben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Daher hätte es durchaus Sinn ergeben, aber die Einrichtung in Perpignan natürlich ein kleines bisschen besser dann doch. Rumänien ist in Liburne, das ist ebenfalls in der Gironde, gilt als, sagen wir mal, der Weinteil oder der produktivste Weinbereich der Gironde. Also wenn ihr Wein aus Bordeaux habt, kommt er wahrscheinlich aus Liburne. Zählt auch zum Großraum Bordeaux natürlich. Rumänien spielt ja die ersten beiden Spiele in Bordeaux und danach zweimal in Lille, was natürlich wiederum 1200, 1400 Kilometer sind. Das ist dann natürlich schon wieder auf der ganz anderen Ecke der Welt. es ist, wie es ist. Samoa ist in Montpellier. Montpellier, für meine Begriffe etwas... Ich meine, ich finde es nicht überraschend, dass sie keine WM-Spiele ausrichten, haben es zwar 2007 gemacht, aber ich finde es nicht überraschend, dass sie nicht nochmal WM-Spiele austragen. Komme ich sicherlich beim Thema Stadien nochmal dazu. Damals war Tonga in Montpellier. Möchte ich jetzt gar nicht groß im Detail drauf eingehen. Falls ihr Pacific Warriors gesehen habt, die Dokumentation, in der es um den pazifischen Rugby geht, da wird eine ganze Menge berichtet, wie es den Tonganern damals erging. Sehr, sehr gut, waren wohl sehr, sehr glücklich dort. Das wird Samoa sicherlich ähnlich gehen. Und die Trainingseinrichtungen von Membershire sind natürlich phänomenal. Also darüber brauchen wir auch nicht reden. Schottland ist in Nizza. Sicherlich eine kontroverse Entscheidung. Nicht unbedingt sportlich. Meine, zum einen haben wir ja immer mal wieder darüber geredet, dass die französische Nationalmannschaft, beziehungsweise die französischen Nationalteams, muss man ja sagen, regelmäßig Trainingslager in Nizza abhalten. Also offensichtlich sind die Standards mehr als akzeptabel. Zum anderen spielen sie in Nizza und Marseille, was natürlich sehr nah beieinander ist, weil Marseille natürlich nochmal 2 Stunden, 2,5 Stunden Fahrt sind, 3 Stunden vielleicht sogar. Aber dann natürlich auch eine direkte Flugverbindung nach Lille haben, macht die Sache natürlich deutlich einfacher. Kontrovers dahingehend, dass die Hauptstrandpromenade von Nizza die Promenade des Anglais ist, die englische Promenade. Und dann bleibt man da als Schotte. Schwierig. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Südafrika ist in Toulon. Darüber haben wir ja schon immer mal wieder geredet. Ergibt durchaus Sinn zu sagen, sowohl mit, ach Gott, wie heißt er? Also mit Cheslin Kobe und mit Eben Etzebeth waren ja dann doch 2 hochkarätige südafrikanische Spieler in Toulon und konnten den Verantwortlichen sicher alles über den spektakulären neuen Campus erzählen, den Toulon hat. Also das ist wirklich ein fantastisches Teil und da wird ja jetzt nochmal ausgebaut für die Südafrikaner. Naja, und hinterher Toulon. Aber das ist dann schon, ich glaube, sie könnten fast die besten Trainingseinrichtungen haben von allen Teams in dieser WM. Tonga bleibt in Croissy-sur-Seine. Das ist ein Vorort von Paris. Auch bekannt als englischer Vorort. Dort ist nämlich die größte englische englischsprachige Privatschule. Entsprechend dort ein sehr internationales Publikum. Uruguay ist in Avignon, was ich ein kleines bisschen überraschend finde. Avignon als Rugby-League-Stadt bekannt und als Papststadt, aber das ist mal eine andere Geschichte. Avignon tatsächlich sehr, sehr schön. Ich meine, man kann jetzt natürlich über die Pont d'Avignon darüber reden, ob eine halbfertige Brücke wirklich so spektakulär ist. Fand ich persönlich nicht, muss ich sagen. Also sitzt du da und denkst dir so, ja cool, eine halbe Brücke, geil. Was soll ich damit? Ich komme nicht mal auf die andere Seite. Fand ich nicht so geil. Der Papstpalast ist sehr, sehr schick, sehr, sehr interessant. Hab tatsächlich auch schon in dem Stadion, wo sie sich dann vorbereiten werden, Rugby gespielt. Avignon Le Ponty seit einiger Zeit sehr ambitioniert, haben ein tolles Stadion, muss man sagen. Kommen aber nicht so wirklich vom Fleck. Ich glaube, das größte Publikum, was sie je in Rugby Union hatten, war vor ein paar Jahren, in der letzten Sommer, das Testspiel zwischen Carcassonne und Provence Rugby. Da waren wohl 6.000, 7.000 Leute da. Ansonsten, ja, eigentlich fast eher eine Rugby-League-Stadt. Aber nichtsdestotrotz natürlich durchaus anständige Bedingungen, die Uruguay da haben wird. Wales sind in Versailles. Das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen, ne? In jedem Fall muss man sagen, Versailles sportlich unterschätzt. Also es ist natürlich so, dass der FC Versailles spielt aktuell in der 3. Liga Fußball, sind letzte Saison knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt. spielen zwar selbst im Jean-Bouin, das liegt aber eher daran, dass das heimische Stadion nicht für den Profifußball freigegeben ist, weil dort die üblichen Dinge fehlen, also Fantrennung, Kameraüberwachung, bla bla bla, der ganze Schrott. Aber nichtsdestotrotz sind die Trainingseinrichtungen fantastisch. Und da wurde jetzt auch nochmal nachgebessert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der Fußballverein wurde ja jetzt auch verkauft. Ja, an Alexandre Mullier, den kenne ich tatsächlich nicht. Ich habe an einen anderen Verein gedacht, der von einem amerikanischen Konsortium gekauft wurde. Aber ich denke, glaube ich, an, was ist das, Canet en Roussillon oder so. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ist ja letzten Endes auch egal. Tatsächlich aber als Verein nicht zu unterschätzen, unter anderem Thierry Henry und Tembène Arfa haben beide schon für Versailles gespielt. Kein kleiner Verein. Ansonsten natürlich kann man natürlich darüber reden, ob es zum Image der Waliser passt, im Schatten des großen Palastes des Sonnenkönigs zu spielen. Darüber lässt sich sicherlich streiten. Ist ja vielleicht auch Ansichtssache. In jedem Fall, ich meine, man muss natürlich auf der positiven Seite sagen, du bist direkt vor den Toren von Paris, trotzdem ein bisschen ruhiger als Paris selbst und du hast fantastische Trainingsbedingungen. Also das ist ja, über den Rest brauchen wir gar nicht streiten. Meine Wales spielen in Nantes, Lyon, Nizza und Bordeaux. Das heißt, sie müssen durchs ganze Land fliegen und dann ist ein Camp in Flughafennähe vielleicht auch nicht unbedingt verkehrt. Aber das war es erstmal mit den Basislagern. Ich weiß nicht, ob ihr das spannend findet. Ich denke, bei dem einen oder anderen Ort könnte man sicherlich nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, wenn man denn Lust drauf hat. Oder wenn ihr Lust drauf habt, da gibt es sicherlich bei dem einen oder anderen Ort nochmal ein bisschen mehr darüber zu erzählen. Aber ich bin hier jetzt schon für diesen Podcast bei knapp einer Dreiviertelstunde und ich würde schon ganz gerne nochmal über die Spielorte reden. Von daher ist es vielleicht nicht verkehrt, dass ich mich bei dem einen oder anderen Ort etwas knapper gehalten habe. Kommen wir noch zu den Stadien. Die offensichtlichen Kandidaten sind dabei, Stade de France, selbstverständlich als größtes Stadion des Landes, sowohl für Eröffnung als auch Finalspiel, das ergibt natürlich sehr viel Sinn. Ansonsten, Vélodrome ergibt natürlich auch viel Sinn, ist offensichtlich. Marseille als zweitgrößte Stadt des Landes muss natürlich auch Spiele abhalten. Lille war sicherlich auch keine große Überraschung. Das Villeneuve-d'Ascq, beziehungsweise in Villeneuve-d'Ascq gab es seit Ewigkeiten immer mal wieder Rugby-Spiele, sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen. Das wenige Länderspiele tatsächlich, aber mehrere Halbfinale der Top 14 und einzelne Spiele von Racing und Stade Français. Ansonsten natürlich auch Länderspiele bei den Frauen, allerdings im alten Stadion von Villeneuve-d'Ascq. Das Stadion selbst tatsächlich sehr vielseitig, hat unter anderem auch schon Major-Turniere im Tennis abgehalten, kann ja auch überdacht werden. Mit 50.000 Plätzen sicherlich nicht das größte Stadion im Wettbewerb, aber es überrascht nicht, dass das dabei ist. Man will einen Spielort im Norden haben und da bleibt nicht so viel anderes übrig, zumal Lens, was sicherlich auch eine Option gewesen wäre, wir wissen es alle, wir haben es in der letzten Saison ja und in der Saison davor immer wieder mitbekommen, durchaus ein Spielort im Rugby. Aber da ist natürlich der Nachteil dieser riesigen Stehgerade gegenüber, was sicherlich bei World Rugby nicht so gut angekommen wäre, da sie gesagt haben, ja, also so viele Stehplätze, schwierig. Stehplätze in Frankreich auch tatsächlich nicht mehr so üblich sind nicht verboten, also anders als in England zum Beispiel, wobei da gibt es ja jetzt mittlerweile dieses Safe Standing. Frankreich sind Stehplätze nicht verboten, sie sind nur nicht mehr üblich oder zumindest sehr selten. Es gibt wenige, also in den meisten Stadien gibt es schon noch Stehraum, aber jetzt nicht so eine große Stehtribüne, wie man es aus deutschen Stadien kennt. Ansonsten das Stadion in Lyon, das ist das UL Stadium, wird es nicht überraschend, dort ja vor einigen Jahren schon mal ein Champions Cup Finale zwischen Racing und den Saracens. Racing und Lyon. Es war in jedem Fall Racing, aber ich bin mir nicht sicher, gegen wen sie gespielt haben. Ich meine Saracens. Natürlich, wann war das? 2016 könnte es gewesen sein. Und 2017. Direkt quasi im Jahr der Fertigstellung. Und zwei Länderspiele von Frankreich wurden dort auch schon ausgetragen. Einmal ein Spiel unter der Woche gegen die All Blacks, wo alle den Sinn hinterfragt haben. Und noch ein zweites, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Saint-Étienne weiß ich nicht. Ich meine, jetzt muss man natürlich auch immer noch dazu sagen, also es ist natürlich trotzdem noch in der Mitte der Fußballsaison, also die ganz großen Stadien sind in Frankreich nur mal Fußballstadien. Da muss man immer gucken, wie kommen, welche Stadien stehen überhaupt zur Verfügung, muss man drüber reden. Saint-Étienne finde ich tatsächlich ein kleines bisschen schwierig, weil ich mir dann doch irgendwo noch ein Stadion vielleicht, oder das ein oder ein, zwei andere Stadien gewünscht hätte. Sagen wir es mal so. Und darauf kommen wir noch zu sprechen. Es ist kein schlechtes Stadion. Wie gesagt, es hat auch eine gewisse Rugby-Vergangenheit. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber es wäre jetzt nicht unbedingt das Stadion, das ich mir gewünscht hätte. Wäre für mich so das eine Stadion, wo ich sage, das hätte ich gestrichen und gegen anderes ausgetauscht. Nizza ergibt sehr viel Sinn. Du brauchst auch das ein oder andere kleinere Stadion und da kommt dann Nizza ins Spiel. Und Nizza hat auch schon das ein oder andere Spiel von Toulon gesehen. Es hat ein Länderspiel gesehen, glaube ich. Und man ist ja sowohl als Rugbyverband als auch als Ligaverband durchaus bemüht, seit gefühlten 10 Jahren den Sport in Nizza zu etablieren. Wir haben in diesem Podcast schon über die Probleme damit gesprochen, unter anderem, dass Nizza schlicht und ergreifend keine Sportstadt ist. Auch im Fußball nicht, also selbst für den OGC Nice ist das Stadion eigentlich zu groß. Es funktioniert schlicht und ergreifend nicht, ne? Aber es ist ein tolles Stadion. Belassen wir es dabei. Und ich verstehe auch, dass du Nizza als Region dabei haben willst. Es ist nun mal, es geht ja nicht nur um Sportliche, sondern auch das Land quasi zu bewerben. Und Nizza als eine der größten Touristenregionen Frankreichs ist natürlich dann eine Region, wo du sagst, okay, da sollte auch ein Spiel stattfinden, um das Ganze nochmal zu highlighten, dass die Leute auch dort Urlaub machen. Wobei ich persönlich sagen muss, macht keinen Urlaub in Nizza, es ist scheiße. Es tut mir leid. Die ganze Region ist nichts für mich. Ich meine, Nizza selbst ist, es hat eine nette kleine Altstadt, aber die ist viel zu voll. Monaco ist überbewertet. Also du gehst eigentlich nach Monaco, fährst ja nur zum Gaffen. Und ganz ehrlich, das gibt mir wenig. Und dann also nicht mal geile Strände, weil es alles Steinstrände sind. Und ja, ich meine, klar, jetzt kannst du natürlich drüber reden, kann Fréjus, Saint-Tropez. Aber Saint-Tropez fand ich auch, weißt du, man redet so viel über Saint-Tropez. Aber weißt du, es fühlt sich, dafür, dass alles so teuer ist, wirkt es einfach unglaublich billig. Aber halt, weil alle so ihren Wohlstand zur Schau stellen. Und das wirkt einfach unglaublich prollig und damit irgendwie schon wieder billig. Und das fand ich, war gar nicht meins. Ja, klar, Cannes ist nett für das, was es ist, ne? Aber außerhalb der Festivalsaison ist halt auch nicht viel los. Dann vielleicht eher so ein bisschen, ein kleines bisschen ins Landesinnere, ne? Parfumstadt, krass, ne? Da hat auch tatsächlich mal ein deutscher Nationalspieler gespielt. Wer war das denn, der beim RC Gras gespielt hat? Wer hat denn da gespielt? Irgendjemand hat da gespielt. Ah, ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendein deutscher Nationalspieler hat immer gespielt. Ist ja auch egal. Das ist dann netter, ne? Also, wo du sagst, da hast du auch tatsächlich irgendwie was Greifbares. Man, jetzt ist Parfum, also wie greifbar das ist, ist, ne, ist flüssig. Aber schlechtes Wortspiel. Naja, ist nicht meins. Was ich damit sagen möchte, ist nicht meins. Was willst du machen? Toulouse, du kommst nicht um Toulouse rum. Irgendwo, meine, sie nennen sich Capital du Rugby, Hauptstadt des Rugbys, was ja natürlich ein kleines bisschen prätentiös ist, aber es hat ja seine Gründe. Also ich meine, wenn du dir anguckst, wie viele Profivereine du in und um Toulouse hast, also vom Start mal abgesehen, hast du ja mit Colomiers, Agen, Montauban, Osch letzten Endes bis zu einem gewissen Grad, Blagnac natürlich, dem Toek-Toak, hast ja durchaus so, eine richtig große Anzahl von Vereinen, die auf einem relevanten Niveau spielen. Und du sagst, ja, also du kommst um Toulouse nicht rum. Und das ist klar. Nantes, genauso, wo ich sag, es ist sicherlich keine Region. Und darüber haben wir in meiner Q&A-Folge ja schon mal geredet. Nantes, wo du sagst, Rugby-Entwicklungsland. Ne? Es ist die 4., 5., 6. größte Stadt Frankreichs. Du hast, oder ich sag mal, das ist für mich so dieses große Problem. Du hast, ja klar, der Korridor ist nicht bewohnt. Da dürft ihr mich auch nicht falsch verstehen. Das ist dieser Korridor in Zentralfrankreich, da wohnt niemand. Das ist ohnehin nicht allzu groß bewohnt. Aber du hast halt diese große Konzentration an Stadien und Spielorten im Süden und dann drei verteilte im Norden. Und dazwischen aber ist nichts. Und klar, wenn du auf Sitze verzichtest du auf wichtige Einnahmen, verstehe ich. Und Clermont hat kein Stadion, das groß genug ist, um WM-Spiele auszutragen. 20.000 sind heutzutage wahrscheinlich einfach zu wenig. Vor 10 Jahren hätte das sicherlich noch funktioniert. Aber da fehlt was. Montpellier, kann man drüber reden, ob das fehlt. Denke persönlich nicht. Also für mich war es keine große Überraschung, dass Montpellier kein Spielort ist. Das Stade de la Mosson soll eh abgerissen werden. Es ist kein schönes Stadion. Dazu kommt, dass der Rasen komplett kaputt ist und das Stadion dazu neigt, überflutet zu sein in dieser Zeit des Jahres. Braucht man nicht. Ne? Also macht man sich nur unnötig Stress. Es gibt für mich Sinn, dass Montpellier kein Spielort ist. Aber ich hätte mir schon irgendwo gewünscht, dass man sagt, irgendwo Nordosten zum Beispiel. Da hast da quasi gefühlt ein Viertel des Landes, was einfach komplett außen vor ist. Und Straßburg zum Beispiel wäre für mich ein Ort gewesen, der durchaus Sinn ergeben hätte. Also ich meine, es waren ja durchaus Stadien der Region irgendwo im Gespräch, also es ist ja nicht so, als wäre das nicht ein Thema gewesen. Sochaux Montbéliard zum Beispiel haben sehr hart versucht, Spielort zu werden, wobei man da sicherlich auch sagen muss, dass das Stadion durchaus ein kleines bisschen zu klein ist, wobei wir da ja natürlich mittlerweile auch wissen, dass das durchaus andere Gründe hatte. Nach dem Zwangsabstieg in die dritte Liga wurde jetzt auch ihr erstes Spiel schon wieder verschoben. Hätten ja die dritte Liga in Frankreich ist jetzt am vergangenen Wochenende losgegangen und hätten gegen, ich glaube, Versailles tatsächlich spielen müssen, aber da es unsicher ist, ob der Verein diese Saison überhaupt antreten kann, hat man sich dann dagegen entschieden und das Spiel wurde erstmal verschoben. Der Verein steht komplett vor ihm aus. 20.000, wie gesagt, vielleicht ein bisschen zu wenig da. Wenn man diese Größe nimmt, hätte man auch in Clermont spielen können. Aber ich hätte mir schon irgendwo ein Spiel im Elsass gewünscht. Nancy zum Beispiel, ja, auch das nur ein Stadion mit etwas über 20.000 Plätzen. Aber es ist ein Drittligist mittlerweile. Das Stadion hätte zur Verfügung gestanden. Sie hätten glücklich diese Einnahmen genommen. Sicherlich am wahrscheinlichsten wäre das Saint-Symphorien von Metz gewesen, was knapp 30.000 Plätze hat. Damit wäre man nicht allzu weit entfernt gewesen von Nizza, Toulouse und Nantes. Das hätte ich mir durchaus vorstellen können und das hätte ich vielleicht mir auch anstelle von Saint-Étienne gewünscht, irgendwo zu sagen. Weil, wie gesagt, es ist direkt neben Lyon. Es ist alles um die Ecke voneinander und da hätte ich mir gewünscht, dass man irgendwo andere Regionen noch mal ein bisschen teilhaben lässt. Jetzt muss man natürlich sagen, es geht ums Geld und von den 15 größten oder von den 14 größten Stadien in Frankreich sind 9 in der WM vertreten und von den anderen, die nicht vertreten sind, hast du den Parc des Princes, PSG sind, teilt nicht, machen sie nicht. Und dann hast du natürlich die anderen beiden unter den Top 5, also Chabon-Delmas in Bordeaux, wo du sagst, du hast ein Stadion in Bordeaux. Garland-Lyon wird auch schon gespielt. Lens hatten wir auch drüber geredet. Direkt neben Lille, da gibt keinen Sinn. Und die Paris-La-Défense-Arena hätte man sicherlich drüber reden können, ne? Aber wie gesagt, ich hätte mir ein Spielort irgendwo im Elsass noch gewünscht. Wie gesagt, Metz hätte ich mir gut vorstellen können. 30.000 Plätze, damit verzichtest du nicht auf allzu viel Geld. Das hätte für mich Sinn ergeben. Straßburg hätte für mich Sinn ergeben, wo du sagst, okay, das sind zwar nur 26.000 Plätze, aber trotzdem, weil wie gesagt, da kommen wir wieder an diesen Punkt, wo man sagt, diese WM oder der Punkt von so einer WM ist ja nicht nur Geld für die Verbände zu generieren, sondern auch Werbung für das Land zu machen irgendwo. Ja, und dann sagst du, du willst ja in den schönsten Ecken deines Landes spielen. Eine der schönsten Ecken ist der Elsass, Straßburg. Straßburg gilt als eine der schönsten Städte Europas. Wann waren wir da? Vorletzte Woche, vor 3 Wochen? Würde ich jetzt nicht zwangsläufig widersprechen. Ne? Gut, jetzt muss man in Fairness auch wieder sagen, ich bin Berliner, ich bin Herr Tana, wir haben eine Fanfreundschaft mit Straßburg, was sehr schön war. Ne? Ist immer so eine Sache, das ist ja manchmal dann doch mal vom Konzept her ein bisschen vage, aber wir waren dann da und das war schön und haben Hertha-Shirt getragen und du wirst dann schon von den Leuten, von vielen Leuten angesprochen, die wirklich ein sehr gutes Wissen darüber haben, wie es bei uns läuft oder auch vielmehr nicht läuft. Aber das ist schön, wenn man dann diese Völkerverständigung irgendwo hat, ne? Das ist doch nett. Aber das ist schon wieder abseits von allem, ne? Aber das hätte ich mir schon gewünscht. So, wir haben wir haben am Rande, glaube ich, in meiner Q&A-Folge drüber geredet, dass es für mich ist halt so dieses große Fragezeichen, dass man sagt, du spielst in Regionen, wo Rugby im Großen und Ganzen ohnehin schon ein Thema ist. Irgendwo, wenn die WM nicht gewesen wäre, am Ende des Jahres ist das Top-14-Finale in Marseille. Ne? Also natürlich ist es das zweitgrößte Stadion in Frankreich. Natürlich ist das ein Spielort, aber am Ende des Tages hast du ohnehin schon viel Rugby, der in Marseille stattfindet. So, wenn es bis jetzt die Leute nicht überzeugt hat, dann wird auch diese WM nicht allzu viel dran ändern. Ne? Und Saint-Étienne zum Beispiel, wo du sagst, du hast hier nicht allzu viel. Du hast Lille, du hast Saint-Étienne und Nantes, wo du keine Vereine hast, die auf einem, meine, bei Lille kann man natürlich nochmal drüber streiten, Viertligist, aber du hast drei Orte, wo du sagst, dort gibt es keine Vereine, die auf einem nennenswerten Niveau spielen. Und Saint-Étienne, die Leute werden nicht auf einmal anrennen, anfangen nach Lyon zu fahren für Spiele von Lou. Das wird nicht passieren, dafür ist die Rivalität zu tief zwischen den Städten. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt in Lille auf einmal 20.000 Leute bei einem Viertligaspiel im Stadion sitzen. Vielleicht 500 mehr, vielleicht sogar 1.000 mehr. Aber am Ende des Tages nicht allzu viel. Nantes, wo sollen die Leute hin? Fünfte Liga, sechste Liga, gehen die Leute doch nicht auf einmal ins Stadion und sagen, boah, geil hier. Naja, vielleicht gucken mehr Leute, gucken eine Million Leute am Ende des Tages mehr Top 14. Vielleicht, aber es ist auch nicht so, als hätte die letzte Europameisterschaft im Fußball die Zuschauerzahlen stark nach oben getrieben. Ja, die Zuschauerzahlen in den Stadien sind leicht besser, aber das liegt daran, dass die Stadien für die EM vergrößert wurden. Aber das Interesse hat sich nicht groß verändert. Daher ist es so, ja, weißt du, ich finde es schwierig. Ich hätte es halt schön gefunden, wenn du sagst, stattdessen irgendwo, man lässt andere Regionen teilhaben und hat zumindest für eine gewisse Zeit ein. Weil wie gesagt, das ist irgendwo das nordöstliche Viertel des Landes, ist von dieser WM überhaupt nicht tangiert. Dort ist nicht mal ein Basislager oder irgendwie so oder ein Trainingscamp oder was auch immer. Dort ist einfach nichts. Und jetzt kannst du sagen, die Bretagne ist gut abgedeckt mit einem Spielort und gefühlten 20 Trainingslagern. Und ja, stimmt, absolut. Wird es einen Unterschied machen? Vermutlich nicht. Und das ist so ein bisschen das, was ich für meinen Teil jetzt für den Moment erstmal, ich möchte nicht allzu negativ sein. Ich freue mich durchaus auf die WM, nicht so sehr, wie ich mich auf den Drittligastart freue, aber ich freue mich durchaus auf die WM. Und das wird toll und das wird sicherlich auch so eine kleine Welle des Enthusiasmus für den Sport, zumindest während der WM auslösen. Ich würde nur für den Moment nochmal in Frage stellen, wie nachhaltig das ist. Und das ist alles. Auf der positiven Seite werden wir bestimmt einen fantastischen Wettbewerb haben. Ich glaube, die WM könnte so spannend werden wie noch nie. Für Portugal wird sicherlich klasse, so nah von zu Hause wieder an der WM teilzunehmen. Sicherlich nochmal was ganz anderes, als wenn es in Portugal gewesen wäre. In Portugal. Ja, das sicherlich wäre das auch anders gewesen, aber in Australien. Aber hier in Frankreich, wo ja sowieso auch sehr, sehr viele Portugiesen leben, es wird bestimmt sehr, sehr spannend, sehr, sehr schön für die. Möchte ich jetzt auch gar nicht alles schlecht reden. Ne? Wie gesagt, ich hätte mir schon gewünscht, dass man den einen oder anderen Standort, wie gesagt, ich verstehe, dass man nicht in Clermont spielt, ich verstehe, dass man nicht in Montpellier spielt, ich verstehe nicht, weshalb man den Nordosten des Landes so komplett außen vor lässt. Das wäre so vielleicht mein einer Wunsch, wo man sagt, okay, wir machen es in den nächsten Jahren nochmal gut und haben dort ein Länderspiel. November gegen Georgien oder was auch immer. Ne? Das wäre mein Weihnachtswunsch. früh dran. Naja, ist eine lange Folge, ich bitte um Entschuldigung. Aber irgendwo war ja auch ein langes Thema. Ne? Der Rest der WM wird in diesem Podcast nur am Rande Erwähnung finden. Also so ehrlich bin ich jetzt mal noch mit euch. Zum einen, ich meine, ich mache den Podcast hier alleine. Ist keine Beschwerde. Natürlich freue ich mich oder würde ich mich freuen, wenn irgendjemand Bock hat, hier noch mitzumachen, sage ich nicht nein. Ne? Aber letzten Endes ist, glaube ich, eher der größere Punkt, dass ihr wahrscheinlich nicht Bock habt, irgendwo anderthalb Stunden meiner Stimme vorzuhören. Dann könnt ihr auch gleich in die Uni gehen oder in die Schule oder was auch immer. Ist ja vielleicht auch nur so mittelgeil. Und die andere Sache ist, wir haben mit Top 14, Pro D2 und National und was auch, wie die Ligen alle heißen, haben wir genug, über das wir reden können, was mich persönlich einfach so viel mehr begeistert. Und dann konzentriere ich mich doch lieber darauf. Davon haben wir, glaube ich, alle mehr. Von daher, wenn ihr WM-Berichterstattung hören wollt, gibt es da genug andere Alternativen. Wir werden am Rande hier drüber reden. Natürlich ganz ignorieren werden wir es nicht können. Aber es wird nicht der Hauptfokus sein. Der Fokus wird auf dem Ligabetrieb liegen. Der geht ja weiter während der WM und das ist das, worauf ich mich konzentrieren werde. Von daher ist das hier so ein bisschen außerhalb der Reihe. Aber das ist ja vielleicht auch okay. Das ist ja auch mal schön, ein bisschen Abwechslung zu haben. Wir können gerne nochmal so ein bisschen über andere Themen reden, die so in diese Richtung gehen. Sollte dort nochmal der Wunsch bestehen, können wir gerne nochmal über das Thema Stadien sowieso immer reden. Ich liebe Stadien, sowohl zum Besuchen als auch architektonisch. Das ist einfach genau mein Bier. Aber auch über Basiscamps und solche Themen, da rede ich gerne drüber. Ne? Wenn ihr da Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt mir die gerne. Da können wir gerne drüber reden. Ich werde mich jetzt nur nicht irgendwo in eine tiefe Analyse des Eröffnungsspiels irgendwo stürzen. Das ist alles. Ansonsten hoffe ich, die Folge war euch nicht zu lang. Lang ja, aber nicht zu lang. Und wir hören uns dann nächste Woche mit einer geballten Ladung Vereinsrugby, erste, zweite, dritte Liga. Ich habe Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und wir hören uns dann. Und bis dahin. Tschüss.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.